Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und begleite Sie durch die heutige Podcast-Episode. Ja, und ich darf Sie begrüßen zu unserer letzten Folge im Jahr 2022. Dezember, die Weihnachtsmärkte haben eröffnet, der Glühwein schmeckt und wir sind hier wieder zusammengekommen in einer Viererkonstellation, um heute wieder ein paar spannende Themen zu besprechen. Und ich darf zu Beginn meine Gäste begrüßen. Das ist von mir ganz rechts, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehen es jetzt nicht, der Umsatzsteuerexperte auch vom Standort Frankfurt am Main, Alexander Seidel, Gude.
Hallo Florian.
Ja, und es geht weiter. Der Philipp Lukas, Steuerberater in Frankfurt, sitzt neben mir. Ich sage Gude, Philipp.
Grüß dich, Florian, freut mich.
Ja, und ein Servus geht an den lieben Frank Schönherr, Steuerberater aus München. Frank, Servus.
Servus zurück und schön, dass wir heute besonders volle Kapelle sind.
Genau, wir sind quasi vollzählig in der Konstellation. Waren wir schon ein paar Mal auf Sendung quasi und haben heute folgende Themen mitgebracht. Ich gebe einen kurzen Abriss. Wir gehen wieder, beginnt im Bereich der Steuerpolitik auf ein paar aktuelle Gesetzgebungsverfahren ein. Wir haben dann einen Umsatzsteuerblock mitgebracht und kommen dann zur BFH-Rechtsprechung mit auch einem Urteil aus dem Finanzgericht in Münster, was wir mitgebracht haben. Statistik des Monats macht dann den Abschluss. Und dann sind wir auch schon durch mit unserem prägnanten Überblick durch das ja, grenzüberschreitende Unternehmenssteuerrecht. Und ich darf da den Spielball direkt einmal aufgreifen, mache den Anfang mit der aktuellen Steuerpolitik. Und da haben wir es zu tun mit einer Strompreisbremse. Ich gebe dann einen kurzen Abriss. Das ist ja auch in der Presse schon durchgesickert, dass diese eben kommen wird zum 1. März 2023. Es ist jetzt ein Entwurf bekannt geworden, Mitte November. Und was hier für Sie interessant ist dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade eben für größere Unternehmen gibt es hier natürlich eine Entlastung, die aber dann in der Höhe beschränkt sein soll. Also es geht eben darum, auch großen Verbrauchern Grenzen zu setzen. Das möchten wir hier an der Stelle schon mitgeben. So steht es im Entwurf, dass man eben sagt, dass Unternehmen, die über 2 Millionen Euro erhalten, eine Arbeitsplatzerhaltungspflicht trifft und so dann eben bis 2025 90% der Vollzeitstellen dann eben erhalten bleiben müssen. Hier Anmerkung von meiner Seite, das diskutierte Verbot von Dividenden- und Bonizahlung ist in dem aktuellen Gesetzesentwurf nicht enthalten. Das zweite Thema, auch nur kurz anskizziert, ist das Thema der Übergewinnsteuer. Wir haben das schon mal angesprochen, dass es eben hier dem Gesetzgeber auf nationaler Ebene, aber eben auch den Institutionen auf EU-Ebene, daran liegt, hier eine Steuer einzuführen, um eben Mehrgewinne abzuschöpfen. Es gibt jetzt hier ein sogenanntes Energiekrisenbeitragseinführungsgesetz. Das gebe ich zu, muss ich jetzt gerade ablesen. Eine Verordnung seitens der EU, um eben eine sogenannte Solidaritätsabgabe für den Sektor einzuführen. Es gibt also dann eine verbindliche Obergrenze für Markterlöse bis 30.06.2023. Das Ganze aber noch in den Fußstapfen. Es ist noch nicht spruchreif, aber sei in der Stelle schon mal angemerkt, dass es sicherlich hier dann, was lange diskutiert wurde, doch umgesetzt wird und es in irgendeiner Art und Weise eine Übergewinnsteuer auch in Deutschland geben wird. Ja, das letzte Thema, was wir mitgebracht haben, ist gleichzeitig auch das Thema, was in der Presse am meisten diskutiert wurde. Auf der Seite der Süddeutschen Zeitung beispielsweise habe ich gelesen, dass im Titel heißt es so schön, jetzt noch schnell das Haus verschenken, ja, dass quasi die Immobilie zu übertragen ab Januar 2023 teurer wird. Frage ich direkt mal unseren Steuerberater aus München, den Frank, kannst du das so bestätigen? Also es ist jetzt so eine reißerische Headline, wir gehen da gleich nochmal tiefer drauf ein, aber besteht da jetzt wirklich so dringender Handlungsbedarf?
Offensichtlich schon. Es ist ein technischer Punkt im Jahressteuergesetz 22 zur Immobilienbewertung. Der hat aber offensichtlich einige relativ kalt erwischt und jetzt ist die Zeit knapp bis zum Jahresende und Notartermine knapp und die Steuerberater auch gut beschäftigt. Also von dem her wird's eng, hier noch was sinnvoll umzusetzen, wenn da tatsächlich Handlungsbedarf besteht.
Ja, und warum Handlungsbedarf besteht, das gründet mehr oder weniger auf der Immobilienwertermittlungsverordnung, wo eben jetzt verschiedene Parameter im Bereich des Ertrags- und Sachwertverfahrens zur Bewertung von eben bebauten Grundstücken geändert wurden. Das ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass es hier eine Änderung gibt. Es geht konkret um die Liegenschaftszinssätze und auch die Wertzahlen für das Sachwertverfahren. Beides Parameter, die eben dann sich im in der Wertermittlung des konkreten bebauten Grundstücks dann widerspiegeln. Ja, ohne jetzt in die technischen Details einzusteigen, stellt sich natürlich die Frage, wie betrifft das Sie dann auch, liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn Sie Grundbesitz haben? Ich sag mal, wir müssen natürlich hier nochmal trennen zwischen Betriebsvermögen und dann Immobilien, die jetzt im privaten Bereich denn übertragen werden sollen. Ob das jetzt hier noch Sinn ist, eine Schenkung quasi herbeizuführen, den Tod herbeizuführen. Deswegen sind wir uns, glaube ich, einig, das macht auf keinen Fall Sinn. Aber die Frage stellt sich ja schon. Und die Frage hat das BMF auch beantwortet, ob es hier zu einer Steuererhöhung kommen kann. Und da wurde gesagt in der Meldung vom 21.11., so das Ministerium, dann es wird sich um eine nicht steuernerhöhende Maßnahme handeln. Und das Kuriose ist jetzt hier dabei, diese Meldung, ich habe mir das dann, wollte das nochmal aufrufen jetzt im Vorfeld der Sendung, ist nicht mehr erreichbar. Und da gibt es dann kritische Stimmen, die eben dann sagen, dass das BMF diese Stellungnahme ja nicht mehr abrufbar gemacht hat. Und Begründung vom BMF, es wurde aus Versehen platziert. Also ob es dann eben unterm Strich zu einer Steuererhöhung kommen wird, bleibt Stand jetzt noch offen. Das werden wir sehen, wie sich das dann im Jahressteuergesetz 2022 niederschlägt. Ja,
ja, und faktisch ist es ja eine Steuererhöhung, Florian. Nur das liberal geführte BMF macht natürlich keine Steuererhöhungen und deswegen wurde da letztlich letzte Woche dieser Wortlaut rausgegeben. Ich musste auch schmunzeln, wo ich das gelesen habe.
Ja, der Seitenhieb sei erlaubt und das ist ja auch diese Thematik, wenn wir Steuer und Politik in ein Wort packen, dass hier eben auch sehr viele politisch getriebene Entscheidungen dann, so ich sag mal, ja, verkündet werden, beziehungsweise das materielle Steuerrecht dann hier auch ein bisschen politisch beeinflusst wird. Aber natürlich dann interessant, wann das Jahressteuergesetz 22 verabschiedet wird. Da gibt es jetzt so einen groben Fahrplan. Beschlossen, abgeschlossen wird das Ganze wahrscheinlich erst kurz vor Weihnachten. Da halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Aber wir möchten zum Abschluss jetzt auch dieser kleinen steuerpolitischen Runde nochmal im Bereich Umsatzsteuer kurz andocken, bevor wir uns dann da auch nochmal zwei, drei Themen nach der Pause anschauen. Und Alex, da hast du uns nochmal ein paar Änderungen mitgebracht, was denn dann für die Verbraucher in 2023 relevant sein könnte.
Genau, also hier ein paar ausgewählte Änderungen, auch wenn in vergangenen Podcasts bereits angesprochen. Es wird erstmalig einen 0% Steuersatz geben, aktuell anzuwenden auf Photovoltaikanlagen bzw. Leistungen, damit in Verbindung. Und das Besondere an diesem 0% Steuersatz wird eben sein, dass Leistungen, die eben bezogen worden sind in diesem Zusammenhang, den vollen Vorsteuerabzug gewähren. Dann wird die Steuerbefreiungsvorschrift für innergemeinschaftliche Lieferungen geändert, insoweit, dass eben der Hinweis auf § 18a Absatz 10 USTG gestrichen wird. Und damit können eben innergemeinschaftliche Lieferungen auch rückwirkend steuerfrei werden, selbst wenn zusammenfassende Meldungen zu spät berichtigt wurden. Und zu guter Letzt könnte die Anwendung des Paragraphen 2b USTG in Kraft treten, sofern diese, so wie es eben aktuell auch aussieht, nicht nochmals um 2 Jahre verlängert werden sollte. In diesem Fall betrifft das juristische Personen des öffentlichen Rechts, die vielleicht tatsächlich auf eine Umsetzung ganze 9 Jahre warten mussten. Wir machen jetzt eine Pause und sind gleich wieder für Sie da.
Ja, und wir sind zurück zum nächsten Block, dem Bereich der Umsatzsteuer. Ja, und hier wollen wir jetzt auch die Bitten und Wünsche unserer Zuhörerschaft aufgreifen. Wir haben tatsächlich die eine oder andere E-Mail bekommen, dass wir doch mehr im Bereich der Umsatzsteuer bringen sollen und da mehr informieren sollen. Und da bin ich sehr glücklich, dass der Alexander Seidel Zeit gefunden hat, trotz des Weihnachtsstresses hier bei uns zu sein. Und wir haben zwei Themen mitgebracht, die wir jetzt noch ein bisschen näher erläutern wollen. Ich führe ganz kurz ein, den ersten Sachverhalt. Da ging es um einen BFH-Beschluss vom 22.06.2022, ein Sachverhalt, wie er häufig in der Kommune, in Gemeinden vorkommt. Es gibt eine Einrichtung, die dauerdefizitär ist, beispielsweise ein Schwimmbad. Und um den Verlust zu begrenzen, wird dann eben ein privater Dritter gesucht, beispielsweise ein Verein, der die Einrichtung dann betreibt. Und der Verein nimmt natürlich dann auch von der Kommune einen Zuschuss in Anspruch. So war ein bisschen der Sachverhalt. Und Alex, was das jetzt für Auswirkungen auf die Umsatzsteuer hat, wirst du uns jetzt mitteilen.
Ja, also in dem Beschluss stellte der BFH fest, dass eben eine Asymmetrie zwischen Leistung und Gegenleistung zur Versagung eines Leistungsaustauschs führen kann und somit eben letztlich die Leistung der Gemeinde als nicht steuerbar zu klassifizieren sei. Das hat in dem Sinne eine Auswirkung, dass wenn ein Leistungsaustausch vereinbart wird und dabei eben nur ein symbolisches Entgelt verlangt wird, in dem konkreten Fall für eine Verpachtung in Höhe von 1 Euro, dass letztlich da das Entgelt versagt werden kann und das dann eben auch entsprechend Auswirkungen auf den gewünschten Vorsteuerabzug haben kann. Das Finanzamt und später auch der BFH sahen die vereinbarten Entgelte als derart ungewöhnlich an, dass die Entgeltlichkeit verneint wurde und letztlich die Vorsteuerbeträge der Gemeinde entsprechend versagt worden sind, die in diesem Fall das Schwimmbad sanieren wollte oder weitere Kosten in diesem Zusammenhang sich vom Fiskus zurückholen wollte. Für die Praxis bedeutet das, dass Leistungsbeziehungen überprüft werden sollten, für die eben ungewöhnlich niedrige Entgelte in Rechnung gestellt wurden und insbesondere große Vorsteuerüberhänge bestehen. Im schlimmsten Fall stellt das zu niedrige Entgelt keinen Gegenwert für die erbrachte Leistung dar und führt zu einer Versagung oder eben Berichtigung bereits geltend gemachter Vorsteuerbeträge. Bei künftigen Vorhaben dieser Art kann Ihnen eine verbindliche Auskunft da gegebenenfalls Rechtssicherheit verschaffen.
Ja, und im Ergebnis lässt sich festhalten, kein Leistungsaustausch, gleich Vorsteuerabzug in Gefahr. Ja, nicht nur in Gefahr, sondern zu korrigieren ist die Vorsteuer im Bereich des 15a, die zentrale Vorschrift. Und da hat sich jetzt das BMF auch in einem Schreiben geäußert. 23.11.2022, die Vorsteuerberichtigung nach 15a ist ja auch ein Dauerbrenner, Alex. Was war hier denn dann die Conclusio?
Die Conclusio war, dass das BMF den Umsatzsteueranwendungserlass in Abschnitt 15a um 2 Sätze ergänzte. Satz 1 sagt aus, dass eine Vorsteuerberichtigung im Sinne von 15a USTG einen ursprünglichen Vorsteuerabzug voraussetzt. Soweit so klar, denn wenn Unternehmer ursprünglich keinen Vorsteuerabzug geltend gemacht haben, kann die Finanzverwaltung auch nur schwer bzw. gar nicht Vorsteuerbeträge zu deren Ungunsten berichtigen. Dann der zweite Satz der Ergänzung, der dann auch letztlich das genannte BFA-Urteil beinhaltet und umsetzt, sieht einen Vorsteuerabzug auch als ursprünglich geltend gemacht an, wenn dieser aufgrund einer Saldierung mit der Umsatzsteuer nicht in der Steuererklärung angegeben wurde. Dabei bezieht sich das BMF ausdrücklich auf die Saldierung von Umsatz- und Vorsteuerbeträgen aus Reverse-Charge-Umsätzen und innergemeinschaftlichen Erwerben, auch wenn letztere nicht Bestandteil des BFH-Urteils waren. Der BFH hat ergänzend dazu einen Vorsteuerabzug auch als ursprünglich geltend gemacht an, selbst wenn dieser im Umsatzsteuerbescheid nicht ausdrücklich aufgeführt war. Dies begründet der BFH damit, dass es sich bei Umsatz und Vorsteuer nur um unselbstständige Besteuerungsgrundlagen handelt, die bei betragsmäßig gleicher Höhe keine Auswirkung auf die festzusetzende Steuer haben. Letztlich bedeutet das für Sie, dass Vorsteuerbeträge aus IG-Erwerben und Reverse-Charge-Umsätzen auch nach 15a USTG zu berichtigen sind, selbst wenn diese in Ihrer Steuererklärung oder in Umsatzsteuerbescheiden nicht angegeben worden sind. Zudem raten wir ohnehin davon ab, Steuerbeträge nur deswegen nicht zu erklären, weil diese bei Verrechnen zu keiner Zahllast führen, auch wenn in dem Fall von Reverse-Charge-Umsätzen und IG-Erwerben nach meiner Ansicht das Kompensationsverbot nach 370 Absatz 4 AO nicht anzuwenden sein sollte.
Ja, und der Umsatzsteueranwendungserlass wurde, wie erwähnt, entsprechend geändert. Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Ja, und dann sind wir eigentlich schon wieder durch mit unserem Umsatzsteuerblock. Jetzt haben wir noch ein paar Ertragssteuerthemen, aber Alex, weil du jetzt da bist, die Umsatzsteuer ist ja auch sehr getrieben durch EU-Recht, oder hat ja auch einen gewissen Stellenwert, der oftmals unterschätzt wird. Das zeigt ja auch, dass wir in der Praxis sehr viele Umsatzsteueranfragen, laufende Anfragen haben. Aktuell, womit hängt das zusammen? Warum ist es so wichtig, auch für die Unternehmen hier eine saubere Compliance-Struktur dann darzustellen?
Ja, also um aufs EU-Recht einzugehen, es gibt diverse Richtlinien, die eben in einer gewissen Frist vom deutschen Gesetzgeber umgesetzt werden müssen und entsprechend richtlinienkonform auszulegen sind. Also da gibt es natürlich eine Schwierigkeit in dem Sinne, dass man letztlich, um den EU-Binnenmarkt sicherzustellen, im Gleichlauf zwischen den Mitgliedstaaten fahren muss. Und was Compliance anbetrifft, mein Argument ist da immer, dass nicht viele Steuern aus Verlusten zu holen sind, sondern die Umsatzsteuer grundsätzlich ja immer entsteht. Und deswegen hilft natürlich eine saubere Compliance dabei, hohe Steuernachzahlungen eben vorzubeugen.
Und das zeigt dann auch, dass es eben hier kontinuierlich zu neuen Änderungen kommen wird, die wir dann hoffentlich auch wieder mit dir, Alex, besprechen können. Ich sage danke an der Stelle. Und bevor wir dann übergehen in das Bilanzsteuerrecht und das Ertragssteuerrecht, machen wir noch mal eine kurze Pause. Ja, willkommen zurück zu unserem Textupdate für Dezember. Wir sind wieder da mit einem BMF-Schreiben vom 1.11.22. Es gibt einen Entwurf. Es geht um die ertragssteuerliche Behandlung von Genussrechtskapital. Und das hat eine gewisse Spezifikation, ist schon recht speziell, aber hat für die Praxis dennoch eine Bedeutung. Und Frank, du erzählst uns und gibst uns einmal einen Überblick über das Regelungswerk, was hier dann angedacht ist.
Mache ich gerne. Es ist das erste Mal, dass die Verwaltung so umfangreich in einem offiziellen BMF-Schreiben zu dem Thema Genussrechte Stellung nehmen will. Der Entwurf umfasst 10 Seiten mit 8 Kapiteln und er soll in allen offenen Fällen angewendet werden. Das Ganze haben die Verbände bekommen, die haben jetzt die Möglichkeit gehabt, Stellung zu nehmen und wir schauen mal, was dann letztlich final drinsteht. Der Entwurf enthält im Wesentlichen von den Themen her 4 Blöcke. Thema 1, die Definition des Genussrechtskapitals und die Abgrenzung zu anderen Kapitalüberlassungen, wie zum Beispiel die stille Gesellschaft oder patriarchisches Darlehen. Zweitens, die Abgrenzung des steuerlichen Fremdkapitals zu Eigenkapital sowie das Passivierungsverbot nach § 5 Absatz 2a ESTG. Drittes Thema, steuerliche Abziehbarkeit von Zahlungen auf Genussrechtskapital. Und schließlich noch Thema 4, die Umwandlung von Darlehen in Genussrechtskapital.
Wahnsinn, was für ein Umfang das BMF-Schreiben haben muss. Für mich ist das Genussrechtskapital, verbinde ich dann immer die Abgrenzungsfragen in Bezug auf Fremdkapital und Eigenkapital. Aber hier steckt ja wesentlich mehr drin. Frank, was sind denn so die 3 Kernpunkte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also es ist insgesamt ein weites Thema. Die Gewichtung mag unterschiedlich sein. Für mich sind die 3 Highlights folgende. Erstens die handelsbilanzielle Einordnung als Eigenkapital nach der Stellungnahme des HFA, des IDW aus 1994, bedeutet noch nicht automatisch auch die Einordnung als steuerliches Eigenkapital. Punkt 2, das betrifft das Passivierungsverbot. Dass die Bedienung der Genussrechte nur aus künftigen Gewinnen und Liquidationsüberschüssen, also künftige Gewinne ist klar, aber auch Liquidationsüberschüsse reichen nicht für eine Passivierung aus. Man ist also hier im Anwendungsfall des § 5 Absatz 2a ESTG. Hier wurde entsprechend die BFH-Rechtsprechung angewendet. Und schließlich Punkt 3, der Betriebsausgabenabzug. Hier gibt es ja eine spezielle Regelung in § 8 Absatz 3 Satz 2 KSTG, wonach Vergütungen für Genussrechte nicht abziehbar sind, wenn mit den Genussrechten das Recht auf Beteiligung am Gewinn- und Liquidationserlös verbunden ist. Und kaum überraschend ist, dass die Finanzverwaltung die Begrifflichkeit Beteiligung am Gewinn weiterhin weit auslegt, ja, also Gewinn bedeutet Beteiligung am Jahresüberschuss, am Bilanzgewinn, am EBIT, EBITDA. Ja, was ja erstaunt, weil EBITDA kann ja bedeuten, dass man trotzdem keinen Gewinn macht. Auch die Beteiligung an der Dividende soll gewinnabhängig sein in diesem Sinne. Nicht aber, wenn die Vergütung des Genussrechts anknüpft an das Ergebnis einer Unternehmenssparte, also sprich Tracking Stocks, dann nicht.
Vielen Dank für die Ausführung. Ist natürlich jetzt nur der aktuelle Entwurfsstand. Das heißt, es sind da natürlich noch Änderungen zu erwarten, je nachdem, wie sich die Verbände dann dazu positionieren. Aber ich sag mal, der grobe Rahmen steht und das sollte, denke ich, dann auch ein bisschen ein paar Handlungsempfehlungen ableiten für die Praxis. Und da werden wir natürlich dann auch informieren, wenn das finale BMF-Schreiben dann veröffentlicht wurde. Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Wir gehen eine Stufe tiefer zu dem Finanzgericht in Münster. Das Aktenzeichen lese ich jetzt nicht vor und da an der Stelle auch nochmal der Hinweis, das haben wir natürlich wie immer für Sie in den Shownotes verpackt. Sämtliche Referenzen, die wir hier besprechen, nochmal für Sie zum Nachlesen. Ja, wo sind wir daheim? Wir haben DBA Spanien, glaube ich. Wir sind jetzt ein bisschen international unterwegs, aber es geht um eine Vorschrift. Schlagen Sie gerne auf den § 4 Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz. Und hierum dreht sich das FG-Urteil. Und dann würde ich sagen, gebe ich den Staffelstab an Philipp.
Ja, besten Dank. Genau, es geht um das Finanzgericht Münster, das Urteil vom 10.8. diesen Jahres. Es geht konkret, wie du schon gesagt hast, um 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG, die passive Entstrickung speziell hier. Dann erstmal der Abriss. Was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Also die aktive Entstrickung ist auf Zutun des Steuerpflichtigen. Die passive Entstrickung hingegen ist genau das Gegenteil. Wenn jetzt zum Beispiel ein DBA geändert wird, das war hier der Fall DBA Deutschland-Spanien, insbesondere der Artikel 13 Absatz 2, der wurde geändert und hierdurch hat sich teilweise Steuersubstrat verschoben. Und bisher war die Finanzverwaltungsmeinung so, das wurde auch beschrieben im BMF-Schreiben vom 26.10.2018, dass die Finanzverwaltung bei Änderung eines DBAs, also bei einer passiven Entstrickung, tatsächlich beabsichtigt, die Stellenreserven aufzudecken und hier das Steuersubstrat zu besteuern. Eben mit der Aussage oder mit der Begründung, dass ja das Besteuerungsrecht Deutschlands wird beschränkt oder komplett beendet. Es wird verschoben in einen anderen Staat und damit eben die Besteuerung hier sichergestellt wird, wollte der Staat dann hier den Zugriff machen. Genau, das wurde in der Literatur auch bisher ja sehr kritisch gesehen, muss man sagen. Da gab es auch schon mal ein Finanzgerichtsurteil aus Köln. Das war vom 17.06.2021, was in eine ähnliche Richtung geht. Aber das FG Münster hat es jetzt nochmal deutlicher beschrieben bzw. deutlicher vorgehoben, dass eine passive Entstrickung grundsätzlich nicht vorgesehen sein sollte oder ja, dass der Staat hier insbesondere aufpassen sollte und keine Besteuerung vornehmen darf. Und ja, das wurde grundsätzlich auch stattgegeben, das jetzt an den BFH zu schicken, weil halt ein reges Interesse an der Entscheidung hier vorliegt bzw. begründet ist. Und das geht jetzt auch über den Fall hinaus. Deshalb ist es jetzt insbesondere für Personen interessant, die Immobilien im Ausland haben, weil es gibt noch eine geplante Einführung einer Immobiliengesellschaftsklausel im Rahmen des multilateralen Instruments, zum Beispiel hier mit Blick auf Italien oder eben auch das Revisionsabkommen mit Südafrika, was ja seit 2008 verhandelt wird, aber immer noch nicht unterzeichnet ist. 14 Jahre später, man möchte es kaum meinen, aber es ist immer noch nicht unterzeichnet. Und insbesondere mit dem Blick auf Immobiliengesellschaftsstrukturen in den beiden Ländern und eben auf Spanien, sollte man sich das Urteil irgendwo hinschreiben und auch vor allem jetzt die Urteile des BFHs abwarten, falls da was kommen sollte. Weil wenn da zukünftig eine passive Entstrickung drohen sollte, bietet sich hier eventuell sogar einen Einspruch einzulegen, eben mit Ruhen des Verfahrens, bis die Sache final entschieden ist. Und ja, vielleicht lohnt sich's.
Vielleicht lohnt sich es ja auch mal, einen Artikel sich anzuschauen dazu. So viel Eigenwerbung darf sein, Philipp. Ich glaube, ihr habt euch dazu schon mal in der IWB geäußert, zu dem Thema Immobilienbesteuerung.
Ja, zufällig habe ich mir sogar die genaue Ausgabe hier niedergeschrieben. Also es wäre IWB Ausgabe 05/2022, Thema Immobilienbesteuerung in grenzüberschreitenden Konstellationen, gemeinsam mit Sergej Müller. Wer da Lust hat, kann sich das natürlich gerne anschauen.
Ja, das darf noch gesagt werden. Und Frank, bevor du dich noch dazu äußern darfst oder willst, je nachdem, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das ist ja doch eine sehr zentrale Vorschrift, der Paragraph 4 Absatz 1 Satz 3. Und wenn man sich da so ein bisschen, dem juristischen methodenlehrten Baukasten bedient, dann hinterfragt man auch, was der Sinn und Zweck dieser Norm war. Und das bestätigt eigentlich jetzt dann auch die Rechtsprechung, dass eben mit dieser durch die Rechtsprechung entwickelte Theorie versucht wird, die Überführung von Einzelwirtschaftsgütern in eine ausländische Betriebsstätte eben einer gewinnwirksamen Entnahme gleichzusetzen. Und das möchte ja der Gesetzgeber dann schlussendlich damit regeln. Sprich, hier geht es einfach um eine aktive Entstrickung. Jetzt haben wir hier eine passive Entstrickung. Insoweit ist natürlich auch diese Entscheidung jetzt konsequent. Klar, endgültig ist es jetzt da noch nicht durch. Frank, hast du da noch Input? Wie siehst du den Fall?
Also man kann nur hoffen, dass der BFH das bestätigen wird, weil letztendlich hier Fälle betroffen sind, vielleicht zukünftig auch mehr Fälle betroffen sind. Also Stichwort, Philipp hat es genannt, Immobiliengesellschaften, wo Steuerpflichtige nicht für eine derartige Rechtsänderung können und das Gesetz für derartige Fälle ja auch keinerlei Billigkeitsmaßnahmen vorsieht. Also von dem her bleibt nur hoffen, dass das bestätigt wird.
Ja, sichert ja auch ein bisschen die Planung dann für die Investition dann auch ab, weil wer weiß, was die Zukunft bereithält, wenn man jetzt eine Investitionsstruktur aufsetzt und eben nicht weiß, ob jetzt in den nächsten 2-3 Jahren das DBA geändert wird, gibt da immer ein Stück weit Sicherheit. Von daher kann man eigentlich nur begrüßen, wenn der BFH denn so entscheiden wird.
Ja, definitiv. Da bleiben wir natürlich dran. Und bevor wir diesen Block dann auch abschließen und dann auch zu unserem letzten großen Thema kommen, haben wir noch ein kleines mitgebracht, verfahrensrechtliche Naturabgabenordnung. Hier gab es noch ein Thema mit den Säumniszuschlägen. Da würde ich jetzt mal sagen, haben wir jetzt endlich einen klarstehenden Beschluss des 6. Senats, Frank.
Ja, wenn es nur so wäre, Florian. Ja. Klarstellend nur insoweit, dass nichts klar ist. Ja, also schlechte Nachrichten für alle säumigen Zahler. Der 6. Senat hält nämlich die Säumniszuschläge in der aktuellen Höhe von 1% für verfassungsgemäß. Ja, im Gegensatz, also er hat zumindest keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Es ist nämlich ein Beschluss im ADV-Verfahren hier gewesen, vom 28.10.22. Und er stellt sich damit in Opposition zu den Meinungen des 5. und des 7. Senats. Die haben nämlich erhebliche Zweifel, ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und haben diesbezüglich anders entschieden. Jetzt fragt man sich, warum hier nicht der große Senat, warum sorgt hier nicht der große Senat für eine einheitliche Rechtsprechung? Das macht er deshalb nicht, weil wir hier im Vorverfahren sind, im ADV-Verfahren. Im Hauptsacheverfahren wird das Thema dann wohl letztlich vom großen Senat entschieden werden müssen.
Tja, also klarstellend, aber nicht pro Steuerpflichtige, so viel kann man dann an der Stelle sagen. Ja, wir haben hier eine kleine Uhr, die mitläuft, und ich sehe, wir haben natürlich schon ein bisschen unsere Zeit überzogen, wenn man so die letzten Folgen nimmt. Wir möchten aber dennoch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, nochmal mitnehmen nach Berlin. Da war der Kollege Lukas und ich nämlich letzte Woche auf einem Seminar. Bevor wir da aber andocken, machen wir nochmal eine kurze Pause. Ja, jetzt habe ich natürlich fast die Betriebsaufspaltung übersehen. Wir haben natürlich, bevor wir dann aus Berlin berichten, noch ein Thema mitgebracht. Müssen wir uns dann doch nochmal mit der Betriebsaufspaltung beschäftigen. Ich habe das BMF-Schreiben auch hier vor mir liegen vom 21.11.22. Es besteht auch nur aus 3 Absätzen auf einer Seite. Relativ schnell abgehandelt, aber es birgt eine gewisse Relevanz für die Praxis. Philipp, Frank, wer möchte?
Ja, ich fange mal an. Es geht um die personelle Verflechtung bei Schwesterpersonengesellschaften, bei denen Kapitalgesellschaften dazwischen geschaltet sind. Und Betriebsaufspaltung ist hier kein Selbstzweck. Es geht also nicht um die Frage, ist hier was gewerblich, muss hier jemand bilanzieren. Das ist alles soweit klar. Die spannende Frage bei den Konstellationen ist, gibt es für die Besitzgesellschaft die erweiterte Grundstückskürzung bei der Gewerbesteuer? Nämlich dann, wenn keine Betriebsaufspaltung vorliegt. Betriebsaufspaltung bedeutet originär gewerbliche Tätigkeit der Besitzgesellschaft und dann gibt es eben die erweiterte Kürzung nicht. Und das BMF-Schreiben nimmt Bezug auf genau so einen Fall, den der BFH zu entscheiden hatte im letzten Jahr, Urteil vom 16.09.2021. Und der Urteilsfall ist schnell erzählt. Es gibt, also stark vereinfacht, es gibt eine Gesellschaftergruppe und die ist beteiligt an einer Betriebs-KG und an einer Besitz-KG, jeweils über Kapitalgesellschaften. Und die bisherige Rechtsprechung sagte, dass eine Zwischenschaltung zwischen den Gesellschaftern und der Besitzgesellschaft eine Betriebsaufspaltung vermeidet, weil die Gesellschafterstellung aufgrund der Zwischenschaltung der Personengesellschaft nicht zugerechnet werden kann. Und hier hat der BFH seine Rechtsprechung geändert und sagt eben nun, die Zwischenschaltung hilft nichts. Letztlich liegt hier in so einer Konstellation auch eine Betriebsaufspaltung vor. Meiner Meinung nach aus 2 Kernargumenten. Erstens Gleichbehandlung mit der Konstellation der Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft bei der Betriebsgesellschaft. Da war es nämlich schon immer eine Betriebsaufspaltung. Und zweitens, die Besteuerung der zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft wird gar nicht berührt. Das waren aus meiner Sicht so die Kernpunkte. Und diese Rechtsprechung übernimmt die Finanzverwaltung jetzt und gewährt aber Vertrauensschutz bis zum Veranlagungszeitraum 2024. Philipp, ich denke, da wird es in einigen Konstellationen Handlungsbedarf geben.
Definitiv. Also ich finde es schon mal ganz schön, dass jetzt erst ab VZ 224 greift. Das gibt den Steuerpflichtigen nochmal ein bisschen Zeit, hier Konstellationen zu prüfen oder ja zu schauen, ob man da betroffen ist. Ja, man muss wirklich sagen, also die Abstimmwirkung der Kapitalgesellschaft wird immer weiter abgeschwächt und es gilt hier gerade in großen Konzernen zu schauen, gibt es solche Konstellationen? Kann man da eventuell nächstes Jahr noch ein bisschen umstrukturieren, dass es eben nicht zu dem Fall kommt, dass da eine Betriebsaufspaltung ja, resultiert und dann die gewerbliche Kürzung dann versagt wird. Das wäre extrem bitter. Von daher Augenmerk in den Konzern rein und in die Strukturen. Vielleicht findet man was.
Und das BMF-Schreiben enthält diesbezüglich aus meiner Sicht auch eine positive Botschaft. Die Rechtsprechung zu Schwesterkapitalgesellschaften wird nicht in Frage gestellt. Also insofern soll diesen Konstellationen weiter eine Abschirmwirkung da sein. Und in diese Richtung müssen entsprechende Überlegungen wohl dann auch in derartigen Strukturen gehen.
Es gilt also, die Betriebsausspaltung zu vermeiden oder eben bewusst dann herzustellen. Das BMF-Schreiben gibt jetzt hier wieder ja die Marschroute vor. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum letzten fachlichen Thema. Ich hatte es angekündigt, wir waren vor kurzem in Berlin und dort war ein Symposium der internationalen Steuerpolitik. Wir hatten dort Vertreter aus der Wirtschaft, aus dem Ministerium und eben auch aus der Wissenschaft und haben uns mit einem Thema beschäftigt, was wir auch hier im Podcast schon mal hatten. Es geht um die Säule 2, Pillar 2 des OECD-BEPS-Programm, die sogenannte Mindestbesteuerung. Und da möchte ich jetzt auch direkt zu Beginn einmal den Scope festlegen. Es betrifft zunächst Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro. Wir haben uns das mal angeschaut. Das sind knapp 500 Unternehmen in Deutschland, die betroffen sind. Also vornehmend größere Konzerne, aber auch Mittelständler. Und hier möchte ich aber noch mal eins reinschieben, bevor wir dann kurz in die Diskussion einsteigen, Philipp. Und zwar, wir haben ja eigentlich auch wieder diese politische, ja, Sache, die hier eben den Rahmen setzt. Und diese 750 Millionen Euro, das ist eine Schwelle, die eben rein politisch gesetzt ist. Und deshalb kann es durchaus sein, dass die eben herabgesenkt wird und sich der Anwendungsbereich eben dann auch noch für andere Unternehmen eröffnet. Wir hatten das schon mal im LinkedIn-Post angedeutet, dass wir uns da jetzt nochmal mit beschäftigen. Wir haben noch ein, zwei interessante Informationen mitgebracht. Aber Philipp, vielleicht willst du noch mal ganz kurz so die Top 2, 3 Erkenntnisse von diesem Seminar, von dieser Diskussionsrunde kurz hier mitgeben in unserem Podcast.
Ja, ich glaube, das Wesentliche, was man mitgeben kann, ist das Gesetzgebungsvorhaben. Das kommt nicht gut an in der Wirtschaft, weil eben relativ hoher Umsetzungsinvestitionsbedarf dann auch herrscht. Also wir hatten, glaube ich, auch Zahlen genannt bekommen von der Studie. Das war ein Einmalaufwand von 320 Millionen Euro und jährlich dann nochmal 100 Millionen Euro, was auf die 500 Unternehmen dann entsprechend entfällt. Und gerade bei so Unternehmen, wo es kritisch ist, reißt man die Grenze oder reißt man die Grenze nicht, ist halt eine entscheidende Frage. Investiert man oder eben nicht? Oder hofft man, dass man drunter bleibt? Und ja, also der Aufschrei, Aufschrei ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber die Kritik ist sehr groß gewesen an den Vorhaben, insbesondere bei den Vereinfachungsregelungen, auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen. Man muss da schon sagen, also die Leute oder die Unternehmen, die es betrifft, die werden da keinen Spaß mit haben.
Ja, genau. Also sagen wir, der Compliance-Aufwand ist relativ hoch, um das nochmal kurz abzustecken. Wo kommen wir her? Wir haben da global das OECD-Programm ausgerollt. Es gibt mittlerweile auf EU einen Richtlinienvorschlag. Wir haben aber immer das Problem, dass eben manche Länder, es wurde zum Beispiel auch in der EU Ungarn genannt, die eben hier noch querschießen, sodass es schwierig ist, eine einheitliche Regelung dann eben zu finden. Fahrplan ist jetzt am 6. Dezember nochmal in der EU eine finale Richtlinie dann eben abzuschließen, zu vereinbaren. Wenn es dazu nicht kommt, wird aber ungeachtet dessen Deutschland im Jahr 2024 diese Mindeststeuer einführen. Und natürlich noch mit anderen Ländern. Frankreich war, glaube ich, genannt. Aber im Kern gibt es eben keine einheitliche Marschroute. Und das sorgt natürlich dann auch international für einen Flickenteppich. Aber, und das fanden wir jetzt ganz interessant, Finanzminister Lindner war auch noch vor Ort und hat gesagt, es gilt dann auch darum, die deutschen Unternehmen zu stärken und nicht zu schwächen durch diese potenziell höhere Steuerbelastung. Es hängt ja immer davon ab, wie ich auch dann international im Konzern strukturiert bin. Aber es geht eben darum, den Wettbewerbsvorteil und den Wettbewerbsstandort in Deutschland für deutsche Unternehmen in der Welt dann eben zu verbessern. Und das wird auch dann jetzt hier nochmal flankiert durch ein Schreiben von Minister Lindner vom 11.11., der eben an verschiedene Spitzenorganisationen nochmal bekräftigt, dass es eben wirklich hier darum geht, Vertrauen zu schaffen und dieses sogenannte Belastungsmoratorium, dass da eben auch dran festgehalten werden soll. Und das beruhigt dann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stellen sich natürlich auch die Fragen nach Erleichterung. Und der Ruf war jetzt dann eben groß und diese sogenannten Safe Harbor-Regelungen. Da gibt es so ein paar, die diskutiert wurden, unter anderem so eine Whitelist. Man kennt so eine Blacklist beispielsweise von dem Steueroasenabwehrgesetz. Jetzt haben wir eine Whitelist, dass eben gesagt wird, Länder, wo grundsätzlich ein durchschnittlicher Unternehmenssteuersatz größer 15% schon besteht, die nehme ich ja einfach außen vor. Aber da das wird wahrscheinlich nicht kommen. Philipp, was ist deine Meinung? Wird es hier überhaupt Erleichterungsmöglichkeiten geben für die Unternehmer?
Also ich glaube, Erleichterungsmöglichkeiten, da wird man nicht drum rumkommen, weil eben der Aufschrei relativ groß war. Die Whitelist meiner Meinung nach wird nicht kommen. Da ist zu viel Einigungsbedarf, insbesondere welche Staaten nimmt man raus. Und da bestehen ja dann immer noch Möglichkeiten, Tax Credits zu gewähren, dass man eben unter die 15% fällt. Und ja, birgt natürlich auch Gefahr, dass das dann wiederum ausgenutzt wird und ein neuer Steuerwettbewerb dann auch irgendwo losgetreten wird. Von daher wird das wahrscheinlich nicht kommen. Aber die anderen Vereinfachungsregelungen, das war insbesondere die oder das Abstellen auf die CBC-Reports, was eine wesentliche Vereinfachung wäre, weil eben schon viele Informationen an die Finanzämter geliefert werden. Und insoweit bräuchte man dann keine neuen Datenpunkte, um neue Informationen abzugreifen. Und der zweite Punkt waren die nicht konsolidierten Unternehmen bzw. die unwesentlichen Konzernunternehmen, die ausgenommen werden sollen. Das war der Vorschlag von einigen Unternehmen. Das wäre eine wesentliche Vereinfachung, weil Konzern mit 600 Gesellschaften, wenn davon 200 unwesentlich sind, ja, muss man erstmal an die Daten rankommen, wenn da irgendwo in, keine Ahnung, Nordamerika in der Garage jemand sitzt und nicht weiß, was für Zahlen er liefern muss. Und es dauert dann monatelang, bis man an das Zahlenwerk kommt. Das wäre eine wesentliche Vereinfachung für die großen Konzerne.
Ja, und das ist ja das Ziel. Das BMF hat für Lacher gesorgt, indem es gesagt hat, wir wollen hier eigentlich durch diese Reform auch einen Bürokratieabbau erzielen. Inwieweit diese ambitionierte Zielsetzung erreicht werden kann, obliegt natürlich dann der Zukunft. Ja, es handelt sich allerdings, und das vielleicht zum Abschluss, warum wir das auch nochmal mit reingenommen haben, um nichts anderes als eine Neuordnung der Weltsteuerordnung, so wird es angepriesen, materiell und auch verfahrensrechtlich. Wir werden wahrscheinlich auch im Abgabenordnungsbereich, im Bereich der Korrekturvorschriften genauer gesagt, noch ein ergänzendes Regelwerk wahrscheinlich dann irgendwann vorfinden. Also es hat eine gewisse Bedeutung. Wir kamen ja damals von der sogenannten Digitalsteuer Säule 1, dann auf die Mindestbesteuerung. Das ist ein Thema, was bei Leuten und bei Unternehmen größerer Natur, die sich im internationalen Verkehr tummeln, eben von gewisser Relevanz und Bedeutung und wird das auch noch die nächste Zeit, die nächsten Jahre haben. Und ja, da sind wir natürlich gespannt, wie es dann da ausgeht. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben natürlich auch noch eine Statistik mitgebracht, Statistik des Monats. Damit machen wir ja immer den Abschluss. Es läuft noch die Weltmeisterschaft. Ich darf auch verraten, während wir unsere Podcast-Folge aufnehmen, ist Deutschland noch im Wettbewerb vertreten.
Stand jetzt.
Stand jetzt, genau. Wir schauen aber mal kurz nach Paris, beziehungsweise, das wollte ich jetzt noch mitgeben, da bin ich drüber gestolpert über den Artikel. Mbappé in Paris, der hat tatsächlich einen Dreijahresvertrag von 630 Millionen Euro bekommen. Wahnsinn, oder? Also
ja. Ja, was für die Gehaltsrunde, Frank.
Das ist wahrscheinlich der gesamte Ertrag Deutschlands aus der Säule 2, oder? Der da mühevoll eingeführt wird, jetzt bürokratisch, oder?
Ich hab die Zahl ja hier noch vorliegen. Man könnte jetzt quasi mit dem Gehalt von Mbappé, könnte man tatsächlich dann 6 Jahre den Bürokratieaufwand aus Säule 2 sämtlicher deutschen Unternehmen decken. Aber der Fiskus in Frankreich freut sich natürlich auch. Ich habe da noch im Interview gelesen von dem Finanzminister, der dann gesagt hat, wir können jetzt die Steuern in öffentliche Dienste pressen, beziehungsweise öffentliche Dienste damit finanzieren. Inwie hoch die Steuerzahlung sich da auswirkt, die genaue Höhe der Steuerzahlung kann man natürlich hier jetzt nicht sagen, aber wir können was sagen über die Steuerzahlung, die nachträglich geleistet wurde von unserem FC Steuerhinterziehung. Ja, die Top 11 der prominenten Steuersünder, da hat die Abwehr nicht funktioniert. So viel kann man sagen, oder, Philipp?
Ja, das sind jetzt viele Flachwitze auf einmal, ja. Ja, hau mal raus, wer ist in der Elf drin?
Ich sag mal, Oliver Kahn ist ja noch ein Begriff, das ist schon von 2011 tatsächlich. Oliver Kahn hütet das Tor beim FC Steuerhinterziehung mit 125.000 Euro Geldstrafe, damals verurteilt. Er war in Dubai shoppen, ja, und hatte dort Designerkleidung dann am Flughafen nicht angemeldet. Und vielleicht nehmen wir noch einen zweiten. Lionel Messi, der ist in 2016 und 2017 dann aufgefallen und hat dort für Schlagzeilen gesorgt. Mit seinem Vater zusammen wurde er verurteilt. Hier ging es um 15 Millionen Euro. Ja, und damit haben wir doch zum Abschluss noch die Kurve bekommen und noch ein paar fußballerische Leckerbissen hier in das Steuerrecht einfließen lassen. Und dann möchten wir jetzt auch wieder ernst werden und uns bei Ihnen verabschieden. Denn das war tatsächlich die letzte Ausgabe für 2022. Und da möchte ich natürlich erstmal Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mich bedanken für die Treue, für das Feedback und für die auch gestiegenen Hörerzahlen in den letzten Monaten. Das macht uns Spaß und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch das Jahr 2023 dann wieder monatlich begleiten dürfen. mit aktuellem aus dem Unternehmenssteuerrecht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, einen guten Endspurt, ein bisschen Besinnlichkeit, einen guten Start auch in das neue Jahr 2023. Selbiges wünsche ich auch meinen heutigen Gesprächspartnern. Ich fange an, an der rechten Flanke sozusagen, Außenstürmer heute gewesen im Bereich der Umsatzsteuer. Vielen Dank an Alexander Seidel.
Vielen Dank, Florian. Hat mich wie immer sehr gefreut.
Philipp Lukas hat uns auch mit ein paar Abwehrtipps noch verzückt. Schön, dass du da warst.
Ja, ich habe mich gefreut, wieder dabei zu sein. Danke dir.
Ja, und ich wünsche eine gute Heimreise nach München. Frank Schöner.
Danke, Florian. Freue mich auf die nächsten Folgen.
Ja, und damit verabschiede ich mich. Verweise nochmal auf unsere Shownotes, wo wir auch nochmal sämtliche BFH-Urteile, BMF schreiben und natürlich auch den Artikel von den Kollegen Lukas und Müller nochmal reingepackt haben. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute. Und das war Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner.